Okay, der erste Text kommt aus Lukas 10, Vers 1 bis 9. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur weniger Mitarbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keine Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Und der zweite Text kommt aus Jesaja 58, 1 bis 10. Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Witterhorn. Halt meinem Volk seine Vergehen vor und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag und haben daran gefallen, meine Wege zu erkennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und vom Recht ihres Gottes nicht ablässt. So fordern sie von mir gerechte Entscheide und haben an Gottes Nähe gefallen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum haben wir uns gedemütigt und du weißt es nicht? Seht, an euren Festtagen macht ihr Geschäfte und alle eure Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eure Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein Tag, an dem sich der Mensch gedemütigt? Wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt, nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemanden übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Tag.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil ich hörte, dass man bei euch 30 Minuten predigen darf. Im katholischen Gottesdienst werden die Leute ab 10 Minuten predigt immer unruhig. Ich halte mich aber nicht an 10 Minuten da, aber manche sagen dann immer nach der Predigt als Kommentar wirklich nur, es war zu lang. Da denke ich, das kann nicht sein. Wenn man nicht mehr mitnimmt. Aber natürlich gibt es auch andere Stimmen. Natürlich. Wer von euch war schon mal in St. Christophorus? Wer weiß, um welche Kirche es geht? Ist ja überschaubar. Also den Reuterplatz kennt ihr alle, ne? Und da dieser rote Backstein. Das ist eine 1932 fertiggestellte Kirche. Und schön ist ja auch, Nikodemus ist praktisch nur 200 Meter weiter. Und ja, wir sind als eine Gemeinschaft, die nennt sich Palutinische Gemeinschaft. Ich glaube, diesen Namen hat noch nie einer gehört, oder? Ich glaube, kennt keiner. sind wir schon lange hier, seit 1993. Das ist also schon eine ordentliche Zeit. Und wir haben einen Gründer, danach heißen wir ja Vincenzo Palotti, und der hat morgen seinen, das ist ja Zufall, so dass es so ist, in Anführungszeichen Zufall, der hat morgen seinen Gedenktag. Und die Bibeltexte, die wir eben gehört haben, die werden an seinem Gedenktag genommen. Und die Texte sagen sehr viel aus, finde ich, auch über unseren christlichen Glauben. Ganz kurz was zu Vincenzo Palotti, es war ein Römer. Und er hatte ein tolles Gottesbild, Gott ist die unendliche Liebe, weil es laufen ja viele Christen rum, die ein sehr merkwürdiges Gottesbild haben. Und es laufen überhaupt Leute rum, die komische Vorstellungen von Gott haben. Wir sollten uns ja an der Bibel orientieren, und da heißt es ja, Gott ist die Liebe. Und ich fand das so schön, Palotti war sein Lieblingszeichen, das Unendlichkeitszeichen. Unendliche Liebe, unendliche Barmherzigkeit. Wir brauchen vor Gott und sollen auch vor ihm gar keine Angst haben. Und es geht ja um Beziehung, es geht um Freundschaft mit ihm. Und Vincenzo Palotti hatte eine tolle Sache, die eigentlich so evangelischen und auch freikirchlichen Christen total sympathisch sein kann. Er betonte, dass jeder Christ, jede Christin ein Apostel, ein Bote Gottes sein kann. Na, Martin Luther hat das allgemeine Priestertum betont. Und das ist ja auch in der Bibel grundgelegt, das allgemeine Priestertum. Eine Gemeinde, auch das Kreuzberg-Projekt, wird so lebendig werden, auch hier für den Kiez, wie jede und jeder von euch engagiert ist und mitmacht und sich einbringt und Christ nicht nur ist, wenn man hier sonntags um 17.15 Uhr sich trifft, sondern Christ und Christin da ist, wo man arbeitet, wo man die Freizeit verbringt und lebt. Und du kannst überall ein Bote Gottes sein. Wie werden wir anhand der Texte gleich noch konkret füllen? Ja, wir sind ja also damals zu dritt gestartet und wir sind mittlerweile in unserer politischen Gemeinschaft aber mehr. Wir hatten gestern zu diesem Gedenktag auch einen Abend. Lissi ist gerade hier. Wie viel sind wir offiziell im Moment? 17 oder? 17, ja? Okay, kann ich kurz vorstellen. Lissi ist aus unserer politischen Gemeinschaft auch seit 93 dabei. Vielleicht kennt das Gesicht jemand, sie macht manchmal in der ARD das Wort zum Sonntag und hat es wieder am Samstag in einer Woche, am 4., glaube ich, oder 3. Februar. Ja, kurz was vielleicht zu meiner Person. Ich selber stamme aus Kassel. Ich habe schon gehört, du bist auch ein Hesse. Und dort waren Katholiken totale Minderheit, wie in Berlin. Und in meiner Schulklasse gab es, das war, weil das damals ein humanistisches Gymnasium war, ich sage immer ein humoristisches Gymnasium, und da waren 5 Pastorenkinder da, evangelische, in der Schulklasse. Und dadurch habe ich von Kindertagen an immer überhaupt keine Berührungsängste zur evangelischen Christenheit gehabt. Und da war eine Bandbreite auch der evangelischen Christenheit von pietistisch. Da sagte dann ein Schüler, wenn man ihn fragt, wo wohnst du, meine Heimat ist im Himmel. Hat er wirklich gesagt. Und ein anderer, da wurde das Christentum sehr politisiert. Das waren so 70er Jahre, die Gymnasialzeit. Und dann da waren die meisten von euch noch gar nicht auf der Welt. Ne? Ich freue mich ja, dass ich als Opi hier reden darf. Ja, und das war also ein sehr, sehr politisiertes Verständnis. Und man lernte auch Freikirchen kennen, so Teestuben. Damals gab es die Jesus People. Die Jesus People. Das fand ich immer sehr interessant. Und ich hatte Eltern, die da auch sehr relaxed waren. Die haben gesagt, wenn du Fußball spielen willst, dann geh doch zu der evangelischen Markusgemeinde. Der Fußballplatz ist näher als der katholische. Ne? Da musst du nicht über eine gefährliche Straße, ist egal, wo du Fußball spielst. Ne? Fand ich sehr, sehr sympathisch. Ja, und ihr alle wisst ja, dass es mit dem Glauben so ist, das eine ist, was man so kennt und wie man eine Kirche erlebt oder eine Gemeinde kennt. Aber es kommt ja darauf an, dass wir unseren lebendigen Gott und die Beziehung zu ihm entdecken. Und das habe ich so ungefähr so mit 15, 16. Und dass man sich ja dann auch für sich persönlich auf diesen Weg dann vielleicht einlässt und ihn einlädt in sein Herz. Ihr kennt das ja alles. Das ist eine wichtige Sache. Und das ist ja auch die Schwäche von vielen Christen und Gemeinden. da ist vieles Tradition und nicht unbedingt Feuer, ne? Ja, jetzt möchte ich etwas sagen, ein bisschen anhand der Bibeltexte eben auch über das, was wir in St. Christophorus uns bemühen und versuchen. St. Christophorus hat übrigens auch eine Kita mit 75 Plätzen und hat eine lange Warteliste. Und ich sage immer, es ist auch ein Schatz der Gemeinde, diese Kita, weil man immer dann auch mit jungen Leuten, jungen Eltern in Kontakt ist. Und ich staune immer, wie offen Kinder sind. Wie offen Kinder sind. Du sagtest ja vorhin, dass ich über den Reuterplatz gerne mit einem Gebetbuch gehe. Wenn dann Kinder einen kennen und treffen, rufen die dann oft von sich aus: Halleluja. Finde ich für den Reuterplatz keinen schlechten Ruf. Kein schlechter Ruf. Ja, und als wir damals kamen, haben wir so gesagt, wir möchten ganz normale Gemeindearbeit mit einem Projekt verbinden. Damals hieß Nordneukölln ja auch die Bronx von Berlin. Heute ist das ja ganz anders. Wir sind gentrifiziert hier und hip, ne? Wir sind hip. Ist ganz anders, ne? Aber damals war das wirklich auch noch eine Nummer härter und schwieriger oder anders. Wir nannten uns Kirche im sozialen Brennpunkt und hatten so drei Dimensionen, sozial, spirituell und kulturell. Kirche im sozialen Brennpunkt am Reuterplatz, der Name stimmt so nicht mehr, aber die Inhalte stimmen. Sozial, spirituell und kulturell. Spirituell ist eigentlich die Aufgabe jeder Gemeinde und sind natürlich auch lebendige Gottesdienste wichtig. Und bei uns kommen so am Wochenende, wir haben samstags abends und sonntags morgens ein, plus minus 200 Personen. Und es kommen auch immer Kinder. Das ist immer ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und Musik spielt eine große Rolle. Darum ist toll, Musik ist ganz, ganz wichtig. Ja, und es gibt bei uns auch Hausgemeinden, Hauskirchen. Es sind mittlerweile von Nordneukölln aus, wir arbeiten so mit zwei Nachbargemeinden mittlerweile näher zusammen, 11, die es gibt, also sowas wie Hauskreise. Habt ihr auch, wie nennt ihr das? Habt ihr es auch hier? Wie nennt ihr es? Kleingruppen, genau. Small Groups. Gut. Und dann kulturell ist uns auch dadurch wichtig, weil wir sagen, über Kultur kannst du in Begegnung mit Menschen kommen und kommst du in Kontakt einfach völlig ungezwungen und auch ins Gespräch zum Kennenlernen. So ähnlich wie es hier nebenan eben dieses Café gibt, ist ja auch Kultur, es ist nebenan, es sind Begegnungsmöglichkeiten. Und deswegen ist uns auch sowas wie internationales Essen wichtig oder wir haben am nächsten Freitag eine Lesung bei uns mit auch musikalischer Umrahmung. Oder wir hatten jetzt ein Gospelkonzert, da war es richtig voll. Also das ist uns ganz wichtig und soziale Inhalte. Soziale Inhalte. Man würde sagen, das gehört zum Christsein ja dazu. Das Zentrum unseres christlichen Glaubens ist ja Gottes- und Nächstenliebe. Wobei ja wichtig ist, das muss man bei Freikirchen nicht betonen, wir sind zuerst von Gott geliebt, ne? Wir sind zuerst geliebt. Die Gnade, die Gabe ist vor jeder Aufgabe. Das Geschenk Gottes an uns ist immer davor. Also da hat Martin Luther recht, ne? Werkegerechtigkeit, darum geht es nicht. Aber ein Glaube ohne Werke ist tot. Und das betont ja hier die Lesung heute, der Jesaja-Text. Der lohnt sich, den sich so im Stillen immer wieder mal anzugucken und wie man ihn mit Leben füllen kann. Weil er gibt ja auch Antworten auf zwei Fragen, die man ja auch alle hat. Wenn man das Gefühl hat, mein Gebet wird bei Gott gar nicht erhört. Und auch so das Thema auch Heilung kommt ja auch davor. Und dieser Jesaja-Text, ein prophetischer Text, der sagt aus, naja, so wie du zu Gott betest, ja sogar wie du fastest, meinst du, da findest du bei Gott Gehör? Obwohl du fastest, gibt's bei euch Streit. Zank und Streit. Ich glaube, beim Kreuzberg-Projekt wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, Zank und Streit nicht so geben. Aber mich hat das schon als Kind immer gewundert. Man feiert Gottesdienst, du kommst aus dem Gottesdienst raus und das, was man dann die Leute vor der Kirche reden, war Meckern. Die Kinder waren zu laut und was weiß ich und die Musik war blöd oder der Pfarrer hat, was hat der denn da gepredigt, ne? Und als Kind schon habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wir kommen doch gerade aus einem Gottesdienst. Wir haben Abendmahl gefeiert. Das kann nicht sein. Und gleichzeitig, wir sind alle Menschen. Wir wissen, es gibt Zank und Streit. Also man muss ja auch manchmal sich streiten im guten Sinne, wenn es konstruktiv ist, oder diskutieren und eine Lösung suchen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und was der Prophet meint mit Zank und Streit, der eben ein Widerspruch ist, dass du von Gott etwas möchtest. Und dann gibt der Prophet einen hochinteressanten Hinweis. Er sagt, das ist ein Fasten, was Gott gefällt, wenn du das Joch des Unrechts brichst. Das kann sehr viel sein, das Joch des Unrechts. Das hat auch eine klare soziale und politische Dimension unseres Glaubensweges. Joche des Unrechts zu brechen. Und wir wissen, dass es ja in der Christenheit da gute Beispiele gab, wie Martin Luther King und viele andere, die Joche des Unrechts aufgebrochen haben. Und der Jesaja wird eben ganz konkret, dass man eben auch Obdachlose, der sagt, sogar ins Haus aufnimmt, ihm praktisch ein Zuhause gibt. Und dass du Hungrigen zu essen gibst. Und wir haben irgendwie gedacht, das muss man versuchen, auch konkret zu praktizieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir geht es ja so, wenn du in der U-Bahn fährst und da kommt der Erste und bettelt und bittet und will eine Zeitschrift da verkaufen und bei der nächsten Station steigt der Nächste ein. Das kann manchmal nerven, ne? Und gleichzeitig ist man auch so ein bisschen hilflos. Ist das jetzt richtig, da Geld zu geben oder nicht? Ich selber mache es auch nicht, ich sage es ganz offen. Ich finde, das ist schwierig. Und umso glücklicher bin ich, dass wir Wege gefunden haben, wo wir versuchen, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und eben beispielsweise auch obdachlosen Menschen die Liebe Gottes, irgendwas von der Liebe Gottes auch zu zeigen. Und wir fingen ganz klein an. Wir haben es von anderen gelernt. Das ist auch immer wichtig. Im christlichen Glauben ist es ja so, wie überall im Leben, man lernt durch andere Beispiele, wo man merkt, ja, die machen das so. Weil manchmal ist man ja erstmal überfordert, wie mache ich denn das überhaupt? Wir hatten von der franziskanischen Suppenküche in Pankow gehört, dass die also nicht nur diese Essensausgabe haben, sondern dass die mit jungen Leuten damals am Bahnhof Zoo und Ostbahnhof Brot und Tee an Leute, die da arm sind und sich aufhalten, verteilen. Und dann haben wir das auch gemacht und waren erst am Ostbahnhof, der wurde dann renoviert, dann waren wir am Bahnhof Zoo und haben also Brot und Tee verteilt. Und das machen wir heute noch. Jeden Samstag, sei denn an dem Samstag ist gerade irgendwas anderes, wo es nicht geht. Meistens bin ich dabei, fahre ich mit 2-3 Leuten zum Bahnhof Zoo mit Brot und Tee und wir verteilen da das und kommen mit Leuten ins Gespräch. Über die Jahre haben sich da interessante Sachen entwickelt. Es hat sich einer aus diesem Kreis taufen lassen. Das ist schon interessant. Wobei wir das ja nicht machen, einfach um Leute zu bekehren. Ich finde das immer schwierig, etwas für einen Menschen zu tun mit dem Hintergedanken. Das ist, finde ich, sehr schwierig. Auch nicht dem Menschen. Ich glaube, das gefällt auch Gott gar nicht. Sondern du machst diesen Dienst, diese Liebe. Und wenn dann einer, die fragen dich ja auch, wieso machst denn du das? Wieso kommst du zusammen? Macht ihr das ehrenamtlich? Kriegt ihr dafür Geld? Und dann sind die immer ganz erfreut. Und dann sagen wir ja, wer wir sind. Und wir haben da schon gebetet. Ich bin katholisch, da hat schon jemand gebeichtet. Also es gibt auch oft Gebete da. Und manchmal zückt ein Obdachloser eine Bibel heraus. Das finde ich auch immer interessant. Er sagt, ich brauche auch was für meine Seele. Also, ne, das finde ich hochinteressant. Und einer aus diesem Kreis ist auch bei uns richtig gelandet, dass er ein Mitarbeitender geworden ist. Der war 10 Jahre auf der Straße. Das sind so mal Lichtblicke. Lichtblicke, dass sowas passiert. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Ich will das jetzt gar nicht in die Länge führen. Sonst ist die halbe Stunde schon um. Ne? Ich habe aber extra eine Uhr liegen. Nein, wir liegen noch gut. Und das hat sich dann weiterentwickelt, dass wir zu einem Café Platte einmal im Monat, am letzten Sonntag eines Monats einladen. Da kommen so 70 bis 110, wenn es übervoll wird, zu einem Essen. Es gibt ein warmes Essen. Das ist für Arme. Das sind weniger Obdachlose, sind mehr Arme. Ist das wie Ausgehen? Und wo ich selber totalen Respekt habe, ich habe deswegen den Respekt, weil die Arbeit andere machen, nicht ich. Habe ich totalen Respekt. Wir machen im Winterhalbjahr tatsächlich jeden Freitag ein Nachtcafé für Obdachlose. Da gibt es 60 Essen und 20 Leute können da schlafen. Das wird organisiert von Leuten aus St. Christophorus, aber wir machen es in den Räumen von St. Richard, weil die uns baten, dass wir es bei ihnen auch machen. Und die hatten auch eins und dass wir das zusammen machen. Und da machen wir das. Und das ist schon sportlich. Du brauchst jeden Freitag im Winterhalbjahr 15 Ehrenamtliche, um dieses Projekt zu stemmen. Und was ich total verrückt finde, ist, wir haben diese, finden diese 15. Und es machen auch zum Teil Leute mit, die gar nicht gläubig sind, die einfach sagen, wir wollen was Sinnvolles tun. Und Lissy oder ich oder beide und manchmal, wenn wir nicht können, andere, wir laden immer auch in die Kirche ein zum Singen und Beten. Und da kommen immer welche von den Gästen, die singen und beten in der Kirche mit. Einige, also nicht alle, kommen nur ein paar immer, aber es kommen immer wieder welche. Und da passiert auch was. Letzten Freitag war zum Beispiel ein junger Vater da, der hat sein Kind da in der Kita und der ist durch Zufall hat er mitbekommen, dass es das da gibt. Und jetzt engagiert er sich, dass der freitags, also jeden zweiten Freitag sich da engagieren will und mitmachen will. Und als er checkte, dass ich Pfarrer bin, sprach er mich auch an, so im Sinne und sagte so ganz offen, naja, er ist eigentlich konfessionslos. Aber was er mich alles fragte, waren Fragen nach dem Lebenssinn, nach Gott, nach einer Kraft, wie komme ich dazu? Ne? Das ist spannend, das ist spannend. Ja, deswegen diese soziale Dimension, da ist schon, wie der Prophet Jesaja das sagt, wenn du das tust, wenn du diesen Glauben lebst, dann öffnet sich für dich auch der Himmel. Dann antwortet dir Gott auf deine Gebete und dann kommt sogar Heilung. Ich bin manchmal persönlich sehr krass, wenn wir erleben, denn zum Beispiel in St. Christophorus ist nicht alles eitel Sonnenschein, da gibt es auch viele Schwächen und ich selber lerne ständig auch dazu und mache ja auch ständig immer wieder andere Fehler und neue Fehler und alte Fehler. Aber ich persönlich frage manchmal, wenn bei uns etwas richtig blockt, sind wir in dieser Spur Gottes? Geht es uns jetzt hier nur um uns und unsere Gemeinde und unsere Gruppe? Oder sind wir offen, was Gott durch uns auch mit und für andere wirken will? Lassen wir uns auch senden. Das ist eines meiner Lieblingsworte in der Bibel, wo Jesus sagt, suche zuerst das Reich Gottes. Also nicht America first, Reich Gottes first. Ne? Und dir wird alles andere dazugegeben. Ja, also dieser Jesaja-Text hat es irgendwie, finde ich, in sich und ich finde es halt auch toll, dass er uns in unserer politischen Gemeinschaft eigentlich so ein Grunddokument ist. Und genauso diese Aussetzung der 72 anderen. Diese Aussendung, Jesus hat ja nicht nur die 12 Jünger und wir wissen, die 12 stehen ja als Symbolzahl für die 12 Stämme, natürlich für viel, viel mehr, weil Jesus möchte uns alle ja als seine Jünger und Jüngerinnen als seine Apostel. Und das heißt ja auch, Jünger und Jüngerin bedeutet ja, ich lerne von Jesus. Und Apostel heißt ja, ich lasse mich dann auch senden. Das Problem von uns ist natürlich, wir können nur das weitergeben, was wir in uns haben. Und wenn wir als, deswegen ist ja wichtig, dass wir als Christen diesen Prozess im Heiligen Geist gehen. Die Bibel nennt es Heiligung. Oder wie du es auch nennen willst, dass Jesus Christus in und durch uns im Geist immer lebendiger wird. Das ist ja ein Prozess und ich muss zugeben, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie viel da zwischen Himmel und Erde und mir und Jesus Nachfolge noch gefragt ist, möglich ist, was in diesem Glauben an ihn möglich ist und wo man einfach merkt, wow, und ohne den Geist geht es eben nicht. Und das sagt ja Jesus auch seinen Jüngern. Ihr kennt ja alle die Szene, ihr seid ja hier relativ, schätze ich, bibelfest. Ne? Bevor ihr geht in die Welt und den Glauben verkündet, wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt seid. Denn ohne diese Kraft geht's nicht. Weil du gibst ja das weiter, was du hast. Das ist jetzt auch total interessant. Also Jesus sendet Jünger aus, da die 72, und er sendet sie 2 und 2. Vor 2,5 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mit einem Mann aus unserer Gemeinde, der war damals Student, aber schon auf dem Weg der Promotion, versucht mal diese Bibelstelle zu experimentieren. Ich hatte das jahrelang auf dem Herzen. Lukas 10, 1 bis 9 mal auszuprobieren, weil das ist ein krasser Text. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du das mal machen. Und dann fand sich, dass er sagte, er ist der Zweite, er geht mit. Die anderen 72 sind nicht gekommen. Wir waren also wir zwei. Und wir waren uns einig, da steht ja drin, dass du ohne Vorratstasche gehst, ne? Ohne Geldbeutel. Ich glaube, steht auch drin barfuß, ja. Gestern sagte mir dann jemand, ja, daran seid ihr gescheitert. Ihr seid von Anfang an mit Schuhen gegangen. Und ja, wir waren uns beide einig, wir machen das jetzt nicht eng. Wir haben schon ein Portemonnaie dabei, aber wir wissen, wenn wir es einsetzen müssen, sind wir nicht in der Spur Jesu. Und wir haben das wirklich gewagt, im Sommer einfach hier von Christophorus aus zu Fuß loszugehen. Wir hatten extra keine Isomatte und keinen Schlafsack dabei. Wer mich kennt, wenn ich mal ein Wochenende wegfahre, wie groß meine Reisetasche werden kann, oder wenn du mit Auto unterwegs bist, wird das ja immer mehr. Als Scherz sage ich immer, als Jesus das sah, hat er dann seinen Jüngern gesagt, also wenn ich euch schicke, keine Vorratstasche. Ja, und wir sind also losgezogen, auch ohne Plan. Wir haben also einfach uns leiten lassen, versucht leiten zu lassen vom Geist. Wir wussten also auch noch nicht vorher, wie wir aus der Stadt rauslaufen und wohin. Und haben dann so unsere Erlebnisse gehabt und haben gemerkt, dass wir total an unsere Grenzen kommen. Nicht nur jetzt körperlich, sondern auch, da stehen ja jetzt Sachen drin, du sollst Kranke heilen, du sollst das Reich Gottes verkünden, du sollst Frieden bringen. Ich selbst kam noch krank zurück, ne? Es kam noch dazu. Ja, wir sind voll an die Grenze gekommen und gleichzeitig sind wir beide total glücklich, dass wir es gemacht haben als Experiment. Und natürlich gab es auch Erlebnisse, weil du warst ja angewiesen jetzt auf Gastfreundschaften. Du warst angewiesen, dass irgendjemand dich da schlafen lässt. Und es passierte ein paar Mal, wir mussten echt lachen, dass wir eine Unterkunft bekamen, aber wir hatten nichts zum Zudecken. Weil die Leute immer dachten, die haben ja einen Schlafsack. Und wir wollten jetzt auch nicht betteln. Warum? Wir sind ja hier einfache Jesus-Jünger. Nach Lukas 10. Und dann haben wir uns einfach mit unseren Kleidungsstücken zugedeckt, die wir halt hatten. Ja. Und dann haben wir gelesen vom heiligen Franziskus, wie er und die ersten Franziskaner damals in Norditalien rumzogen. Und die nannten dann diese Decken, wenn sie sich ohne was zudeckten, die Decken der Armut. Dieser Armut vor Gott. Armut selber soll man ja nicht verherrlichen, sondern dieser einfache Lebensstil. Ja, Lukas 10, 1 bis 9 finde ich deswegen so interessant. Es wird ja in unseren Gemeinden und auch wie können wir neue Menschen begeistern für unseren Glauben und für Jesus Christus in unserer Stadt oder in Deutschland, gibt Lukas 10, 1 bis 9, finde ich, interessante Hinweise. Viele sagen ja einfach, du sollst von Jesus reden und alle wissen aber, wenn du einem zu viel da ins Ohr quatscht, erreichst du ja das Gegenteil, ne? Das ist ja auch manchmal nervig, ne? Und dieser Text gibt interessante Hinweise. Jesus sagt als erstes, wünsch den Menschen den Frieden. Und das ist etwas, was jeder Mensch sucht und sich danach sehnt. Na, du kannst in ein Haus kommen und du weißt, oh, da ist gerade Kleinkampf, Kleinkrieg. Da ist Beziehungsstress. Bringt den Menschen, wünscht ihnen den Frieden. Ich kann diesen Frieden nur bringen, wenn ich selbst Frieden in mir habe. Wenn ich selber launisch bin, oder selber zerrissen bin, geht's gar nicht. Das ist, finde ich persönlich übrigens für mich die schönste und tollste Erfahrung, aber das sagen ja viele Leute, die man mit dem lebendigen Gott haben kann und wenn man wirklich betet und betend unterwegs ist, diesen inneren Frieden. Diesen inneren Frieden. Und das stimmt, was Jesus sagt, die Welt kann ihn dir gar nicht geben, diesen inneren Frieden, aber Jesus kann ihn dir geben. Das finde ich wirklich das Faszinierendste, diesen inneren Frieden in sich erleben zu können. Und natürlich weiß ich, dass ich auch die Launen habe, dass ich Angst habe, dass ich unsicher bin, dass ich irgendwie eine Krise habe mal oder irgendwas. Und dann weiß ich immer aber, wo ich hin muss. Umkehr ist sehr praktisch. Umzukehren zu ihm und diesen Frieden zu suchen. Ja, und wenn von uns Christen man sagt, hey, da kommt der oder die in unseren Raum oder hier dazu und da strahlt einen Frieden aus, dann sind wir da in der richtigen Spur. Da sind wir da in der richtigen Spur. Wir sind ja auch ehrlich, ne? Ihr kennt alle Leute, wenn die in den Raum kommen, denkt ihr, Und manchen Leuten geht's mit Christen so. Ja. Manchmal, ja. Und manche Christen sind ja auch leider so. Müssen wir auch zugeben. Auch Katholiken, ja, natürlich. Müssen wir zugeben. So, ich habe noch ein paar Minütchen, ganz klein. Also der Friede. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, heilt Kranke. Ich weiß nicht, ob hier im Kreuzberg-Projekt ihr für Kranke betet. Ich weiß nicht. Ihr seid ja alle noch jung und gesund, ne? Betet ihr auch für Kranke? Ich finde total interessant, dass Krankheit ein Thema ist, was jeder Mensch hat. Auch Junge schon. Oder Eltern mit Kindern. Ein heißes Thema. Es ist ein Thema, was jede und jeder hat. Es gab mal bei uns in der katholischen Kirche in Deutschland so, dass man, das nannte man Sinus-Milieu-Studien, dass man so, kennt das Wort einer, Sinus-Milieu-Studien? Du kennst das, ja? Dass man so geguckt hat, wie kann man die verschiedenen sozialen Milieus, das ist auch total spannend, wie kann man denen begegnen, dass die sich vielleicht auch angesprochen fühlen für das Thema Glauben oder einer Gemeinde. Und da stehen viele, viele wahre Sachen drin. Das stimmt. Und dass bestimmte Milieus können mit Orgelmusik ja überhaupt nichts anfangen. Und es gibt natürlich auch Christen, die können mit Trommeln und Tanzen nichts anfangen. Und warum soll man nicht eine Vielfalt haben an Gemeinden? Das finde ich ja in Berlin auch gut. Es gibt ja wirklich eine Vielzahl. Aber mir ist aufgefallen, es gibt milieuübergreifend ein Thema, was alle haben, das ist das Thema Frieden, Beziehung, Stress, Frieden und das Thema Gesundheit und Krankheit. Und da sind wir zum Teil ja ohnmächtig, zum Teil. Also persönlich durfte ich an mir und auch bei vielen anderen schon Heilung durch Glauben und Gebet erleben. Da will ich jetzt keine Beispiele nennen, aber ich kann die bezeugen. Also gibt es wirklich irre Sachen. Und gleichzeitig kenne ich bei mir und bei anderen und bei unseren Gebeten, ich nenne das jetzt mal als Quote, dass die gering ist. Ne? Also es gibt es immer wieder. Also gestern Abend bei unserem Treffen, was wir haben, haben mir drei Leute bezeugt, die sind von sich aus gekommen, wie ein Gebet bei ihnen etwas wirklich verändert und geheilt hat und es auch gar nicht wiedergekommen ist. Das ist doch eigentlich klasse. Aber wir kennen auch das andere. Jesus gibt auch da die Antwort, ohne den Geist Gottes, ohne die Vollmacht von ihm, können wir das nicht. Aber wir haben den Auftrag. Das spricht ja nicht gegen Ärzte. Ist ja Quatsch, ne? Man soll Medizin benutzen und so, das ist ja nicht ein Widerspruch. Aber wir wissen, dass trotz Ärzten das Thema Krankheit ein Thema bleibt. Und deswegen ist Heilung aus dem Glauben, ich sage immer gerne zu Dr. Jesus kommen, etwas, was geht. Vor Jahren hätte ich mich das nie getraut. Ich sage ja, man lernt lebenslang dazu als Jünger Jesu. Auch wenn ich über einen Räuberplatz so gehe, dann spricht ja einen jemand an, man fragt, wie es geht. Und dann erzählen ja ganz oft Leute ja sofort, was sie für ein Wehwehchen haben. Und ich hätte mir das vor 5 Jahren nicht getraut. Ich frage dann manchmal, ach, haben Sie was dagegen oder hast du was dagegen? Darf ich mal gerade für dich beten? Und der Witz ist, die nehmen das alle dankbar an. Ich bin richtig erstaunt. Also ich würde auch völlig respektieren, dass es bestimmt auch gibt, wo einer sagt, nee, komm, bitte nicht, fass mich nicht an. Wir erleben das eher in Kirchenkreisen. Da kann es passieren, dass du einen, der auch in der Kirche arbeitet, du sagst und fragst, darf ich mal für dich beten? Und nee. Dann denke ich immer, der hat eine Krankschreibung. Und naja. Ja, ne? Okay. Jetzt ist die Zeit um. Und das ist ja auch dann das Schöne. Diese Reihenfolge ist einfach in diesem Text so toll. Den Frieden wünschen, Kranke heilen. Und dann sagt Jesus eigentlich erst in witziger Weise, das Reich Gottes verkünden, dass Gott nahe ist. Ist ja in dieser Reihenfolge, in diesem Text. Man darf natürlich auch erst verkünden, dann den Frieden bringen. Aber ich finde es interessant. Weil Glaube ist nicht einfach etwas, worüber man spricht. Wenn Jesus auftrat, kann man immer staunen, hat er nicht nur eine Lehre gemacht, er hat auch geheilt und befreit. Deswegen, wir stehen mal auf. Ich kann ja jetzt hier nicht eine Theorie verkünden. Wir beten jetzt auch einfach mal um Frieden und Heilung für uns, so wie wir hier sind. Lebendiger Gott, du bist gegenwärtig, du bist überall. Und du freust dich, wenn Menschen sich dir öffnen. Wir wollen uns dir jetzt öffnen. Du hast uns gern, du hast eine jede Person von uns gern. Du möchtest Beziehung und Freundschaft mit uns. Und du hast auch ein positives Interesse. Du willst unser Freund sein, nicht unser Feind. Und du möchtest deine Liebe zu uns immer wieder auch zeigen, ganz konkret, seelisch und körperlich, dass wir dich durch deinen Geist erleben dürfen. Und so rufe ich dich an, Heiliger Geist, dass du unter uns wehst, dass du in uns wehst. Und gerade zu diesen beiden Themen, dass du jetzt inneren Frieden in unsere Herzen gibst. Inneren Frieden. Und du sagst, selig die Frieden stiften, das sind die Kinder Gottes. Inneren Frieden. Jesus Christus. Jesus Christus. Und du sagst uns auch eben, dass dort, wo geglaubt wird, auch Zeichen folgen. Sie folgen. Wir wollen die Zeichen immer vorher sehen und dann glauben. Nee, du sagst uns, glaubt und dann folgen Zeichen. So rufe ich dich auch an. Da, wo wir Einzelnen vielleicht jetzt körperliche Stärkung, Entspannung, ja, warum auch nicht, Heilung brauchen. Komm, Heiliger Geist. Und lade jetzt ganz persönlich den Heiligen Geist in die Stelle deines Körpers ein. Gib ihm grünes Licht, da zu wirken, wo du in deinem Körper aktuell, ja, eine Stärkung und Heilung gebrauchen kannst. Jesus Christus, wirke und wehe du unter uns. Amen. Amen. Amen.